SWR 2 Zeitgenossen.
Stuttgarterin, hineingeboren in eine Kaufhausdynastie, wurde sie zur Stifterin, Wissenschaftlerin, Unternehmensberaterin, Dorfretterin und Neu-Berlinerin, von woher sie heute auch kommen. Helga Bräuninger, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Sie kommen aber auch zu einem Ihrer regelmäßigen Besuche in Stuttgart, denn manche Dinge, haben Sie mal gesagt, wechselt man nicht und dazu gehören in Ihrem Fall Zahnarzt und Friseur. Welcher Termin steht diesmal an?
Beim Zahnarzt war ich schon und zum Friseur gehe ich am Freitag.
Sie haben nach wie vor einen festen Wohnsitz in Stuttgart.
Ja, und direkt im Olga-Eck, da wo es
also
bummt.
Also mittendrin.
Mittendrin.
Und es gibt auch immer einen guten Grund dafür oder Gründe. Hier ist die Bräuninger Stiftung, deren Geschäftsführerin Sie sind. Und Sie waren 16 Jahre lang auch Vorsitzende der Bürgerstiftung Stuttgart. Und Sie haben in 16 Jahren nicht nur das Stiftungskapital von 5 auf 11 Millionen gesteigert. Sie haben auch inhaltlich alles eingebracht, was Sie als Coach, als Psychologin und vor allem als Netzwerkerin, also Networkerin aufzubieten haben. Und wurden dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wenn Sie nur einen Punkt, Frau Bräuninger, ganz kurz mal hier herauspicken müssten, worauf sind Sie besonders stolz?
Ich bin auch auf das Literaturhaus stolz, das haben Sie jetzt noch gar nicht erwähnt. Das kam eigentlich noch vor der Bürgerstiftung. Und das ist jetzt auch ewig lang, jetzt über 20 Jahre, wo ich das Literaturhaus mit Wilhelm Backes habe ich das Literaturhaus ja ins Leben initiiert, ja. Geld gesammelt. Also da war ich, glaube ich, die erfolgreichste Bettlerin Stuttgarts. Bei jedem Fest war sich keiner sicher vor mir.
Und im Schwäbischen ist das ja schwierig.
Es fehlt uns noch so und so viel Geld und es ist mir aber alles gelungen, aber es war anstrengend.
Aber das haben Sie ja dann für die Bürgerstiftung fortgesetzt.
Ja, Stuttgarts Bettlerin. Sag mal, bei der Bürgerstiftung hat die Bräuninger Stiftung sehr viel übernommen, das ganze Personal. Und also die gingen, sehr viele Ressourcen gingen regelmäßig in die Bürgerstiftung. Das war dann unser größtes Projekt, weil ich mir auch dachte, es ist viel besser mit der Bürgerstiftung Stuttgart die Stadt entwickeln.
Aber nochmal die Frage, gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, da bin ich besonders stolz drauf, jetzt bezogen auf die Bürgerstiftung Stuttgart?
Ja, auf die runden Tische. Auf dieses Format, dass man gemeinsam Ideen entwickelt, dass man sie dann gemeinsam umsetzt in so Verantwortungsgemeinschaften, dass man sie gemeinsam finanziert und dann vor allem, dass man sie nachhaltig in den städtischen Strukturen verankert. Da bin ich schon stolz.
Stiftung, Frau Bräuninger, an dem Wort kommt man in Ihrer Biografie einfach nicht vorbei. Und wenn man das mal gesagt hat, dieses Schlüsselwort, dann ist auch ganz schnell, kommt man dann zur Bräuninger Stiftung und dann sind wir schon am Zurückblättern. Sie sind 1947 geboren und das war auch das Jahr, in dem Ihr Vater, Heinz Bräuninger, die Unternehmensleitung übernahm. Er war damit dritte Generation, war ja Nachkriegsgeneration, die das Geschäft wieder auf die Füße gestellt hat. Das bedeutete viel Arbeit. War ein Schafferle, wie es im Schwäbischen heißt.
Kein Urlaub, kein Wochenende. Also das habe ich schon mich bewundert, mit welcher Leidenschaft, Hingabe und Disziplin er diese Firma aufgebaut und entwickelt hat.
Aber Sie waren vier Kinder zu Hause. Ja. Blieb da viel Zeit für die Familie?
Nein. Meine Mutter hat ja auch mitgeholfen. Meine Mutter war Designerin und Mode, also Schneiderin. Und hat ja sehr viel mitgemacht und deswegen wurde dann, als ich dann klein war, hatte ich meine eigene Erzieherin. Wir hatten einfach tolle Menschen, die sich um uns gekümmert haben. Immer auch eine tolle Köchin oder ein Fahrer. Und also für uns Kinder waren viele Erwachsene da, wo uns raussuchen konnten, was wir von denen brauchten. Meine Erzieherin hieß Tante Irene und die hatte ich von 3, bis ich in die Schule kam. Und dann hat sie geheiratet. Ich weiß noch genau, wie furchtbar das war. Meine Tante Irene weg. Ich fühlte mich komplett verlassen und saß dann in der Falkertschule in meiner Bank. Ich guckte nur aus dem Fenster auf den Garten. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was da passiert, wer neben mir sitzt, was von Lehrer da ist. Das ging alles an mir vorbei. Ich war einfach nur vollkommen traumatisiert.
Traurig. Also Erzieherin, Pfarrerin, ja. Das klingt alles nach Großbürgertum, ja. Helga Bräuninger. Sie haben auch mal erzählt, es war Ihnen gar nicht immer recht, dass man wusste, dass Sie die von den Bräuningers sind. Das haben Sie manchmal auch verheimlicht.
Ja, da haben die mich gefragt, ach, die vom Kaufhaus? Dann habe ich gesagt, nein. Dann ging das Gespräch nochmal weiter. Wenn ich dann manchmal gesagt habe, ja, die vom Kaufhaus, dann war eine andere Atmosphäre, so ein bisschen verhaltener. Und ja, ich wollte eben normal sein.
Ihr Vater, Sie haben mal gesagt, mein Vater war ein Patriarch.
Ja.
Was erinnern Sie da? Wie hat sich das gezeigt in Ihrer Kindheit?
Ich kann ja so beschreiben, wenn ich in sein Zimmer kam, das war eine unglaubliche Energie, aber eine einschüchternde. Also irgendwie war das ist sein Zimmer und da ist er der Macher, der Ansager und ich bin da einfach nur ein ganz kleines Wesen und ich fühle mich eng und klein. Also er war schon sehr dominant. Mhm. Und dieses körperliche Gefühl, so man das mal als Kind so hat, man tritt ihm gegenüber, es ist so eine Autorität, auch so ein machtvoller Mensch. Ja, es war manchmal schon beängstigend.
Sie waren vier Kinder zu Hause, ein Sohn, Günther, drei Töchter. Und Günther sollte, das war, glaube ich, ungeschriebenes Gesetz, ja, er wäre die vierte Generation im Unternehmen gewesen. Ja. Dann kam ein tragischer Lawinenunfall. Ihr Bruder ist mit 19 Jahren gestorben. Jetzt waren Sie die Älteste.
Nein, ich war die zweite. Es waren drei Töchter, meine Schwester Käthe, Helga und Margret. Ich war die mittlere, die dritte von vieren. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich so überlegt habe, wo mein Bruder gestorben ist. Also bis ich es überhaupt innerlich so realisieren konnte, dass es ihn nicht mehr gibt, weil wir waren sehr eng miteinander, habe ich 2 Jahre gebraucht. Also 2 Jahre habe ich fast jede Nacht von ihm geträumt. Und dann es dauerte Zeit, bis ich so realisiert habe, er ist nicht mehr. Und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, so wer ersetzt ihn jetzt. Und da war ich die Einzige, der ich das zugetraut habe.
Sie haben in Tübingen Volkswirtschaft studiert.
Ja, ich wollte Mode machen und habe dann gedacht, nein, die Familie braucht dich, du musst die Firma übernehmen. Und habe dann, obwohl mich das überhaupt nicht interessiert hat, habe ich dann Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft studiert und in Stuttgart angefangen, 2 Semester und dann in Tübingen weitergemacht. Und dann immerhin mit 8 Semestern als Drittbeste abgeschlossen, bin ich auch ein bisschen stolz. Es war aber auch nur, weil ich einen guten Kommiliton hatte, den Karl-Heinz Ketterer, der dann auch Professor wurde. Und der war so schlau und ohne Karl-Heinz hätte ich das also nie geschafft. Karl-Heinz war mein Retter.
Ja. Also, Sie haben Ihre Diplomarbeit im Familienunternehmen geschrieben und das haben Sie mal
zum Entsetzen des Finanzmenschen.
Aus dem Hause Bräuninger. Sie haben das aber mal als generative Verpflichtung bezeichnet. Also das heißt, Sie haben damit gerechnet, dass Sie die Leitung übernehmen.
Ja, das, nachdem ich mir zugetraut habe, das zu tun, war mir das völlig klar, dass ich es mache.
Und dann kam der Hammer, würde ich jetzt mal neudeutsch sagen. Ihr Vater hat gar nicht daran gedacht. Die Financial Times hat mal getitelt, die verschmähte Kaufhauserbin. Kommen Sie an dieses Gefühl noch ran nach all den Jahrzehnten, was Sie damals überkommen ist, als Ihr Vater sagte, nein, du nicht?
Ich glaube, ich komme an das Gefühl an, was mein ganzes Leben durchzieht, dass ich relativ schnell eine völlig unerwartete, unvorhergesehene Situation, dass ich die ohne Vorurteile oder dass ich die annehme und dass ich gucke, was in dieser Situation kann ich nutzen. Also was in dieser Situation, was entdecke ich da auch Neues? Und als er mir das sagte, da war ich ja in Tübingen, war ich schon auch ziemlich linksorientiert und habe Baron Swisi gelesen und also das Produktivvermögen, also dass man privates Vermögen, Produktivvermögen sozialisiert, das fand ich alles großartig. Und während er da so saß und mir sagte, er sagte eigentlich ganz lieb. Ich erinnere mich an die Situation, wo er mich anguckte, sehr liebevoll und sagte, weißt du, liebe Helga, ich habe mir das überlegt, aber eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du als Frau diesen harten Job machst und dieses Kaufhaus übernimmst. Du willst dich ja heiraten und Kinder kriegen. Und nee, was kann ich mir nicht vorstellen. Und dann war ich erstmal sehr berührt durch dieses Mitgefühl, das Empathische. Also er war sehr liebevoll. Und dann habe ich ihn dann aber ganz schnell gefragt, ja, und was hast du dir an Lösung vorgestellt, an Nachfolgelösung? Dann hat er gesagt, ich mach's wie Robert Bosch. Und das erinnere mich an das Gefühl, das war irgendwie, da ging eine Tür auf. So innerlich wurde es ganz weit. Ich mache es wie Robert Bosch. Ich gründe eine Stiftung. Und dann kam sofort Baron Swisi. Produktivvermögen sozialisieren, das fand ich immer großartig. Und in diesem Gefühl bin ich heute noch, ich finde es großartig.
Aber das war das eine, nämlich die Bräuninger Stiftung. Mhm. Aber um das Kaufhaus weiterzuführen, gab es ja eine weitere Stiftung. Es war ein hochkompliziertes Modell. Ich versuche es mal ganz einfach hier darzustellen. Die Heinz Bräuninger Stiftung, das waren, ihr Vater hat ausgewählt 5 Stiftungsräte. Mhm. Die sollten gemeinsam dieses Haus führen. Der Grund oder sein Ansinnen war, es sollte nicht in die Hände einer Familie fallen und damit im Zweifelsfall in Familienstreitigkeiten untergehen. Ja. Das war diese Doppelkonstellation sehr, sehr kompliziert.
Nee, ich sage Ihnen mal, wie das geht. Es ist eine Stiftungs GmbH. Und da ist eine Stiftung, eine nicht gemeinnützige Stiftung, ist die einzige Gesellschafterin von einer gemeinnützigen GmbH. Und diese gemeinnützige GmbH, da waren die ganzen Anteile von der Firma drin.
Ihre ja auch, Sie haben ja auch auf ihr Erbe verzichtet.
Ja, die nicht gemeinnützige Stiftung, die nicht gemeinnützige Bräuninger Stiftung, da konnte er dann quasi bestimmen, wer ist das, wer macht das. Und das, damit die schwierige Konstruktion bei so einer Stiftungs GmbH ist, dass der Firmenvorstand und der Stiftungsvorstand Personen gleich ist. Also das heißt, die Interessen der Firma, die Stiftung dient eigentlich dazu, um die Interessen der Firma zu wahren.
Da haben Sie aber nochmal den Finger gehoben. Also das eine konnten Sie nicht werden, nämlich die Nachfolgerin auf dem Bräuninger Stuhl sozusagen, dem Kaufhaus, aber Sie wollten bei der Stiftung dabei sein.
Ich habe dann sofort gesagt, gut, dann mache ich die Stiftung. Das war dann auch nicht so ganz einfach, hat auch eine Weile gebraucht, aber ich finde es eigentlich schön, dass das Leben einem so Herausforderungen stellt, an denen man reift und wächst. Also ich habe die Herausforderung immer angenommen, ich habe dann immer mehr gedacht, das Schicksal traut dir das jetzt zu, dass du diese Herausforderung meisterst. Jetzt bin ich gespannt, welche Wege ich finde.
So, der nächste Weg führte ganz woanders hin. Jetzt hurten wir uns ein bisschen durch das reiche Leben von Helga Bräuninger. Sie haben Psychologie studiert und auch da haben Sie eigentlich angesetzt an Ihrer eigenen Biografie. Denn Ihr Thema war, lassen Sie mich gucken, die Verschränkung von praxisnaher Ausbildung für Lehrer und gezielte Hilfe für leserechtschreibschwache Schüler. Damit haben Sie promoviert.
Ja, das war der Untertitel. Der Haupttitel hieß Lernziel Beziehungsfähigkeit. Als ich ja, wie gesagt, vorhin erzählt, so traumatisiert in der Schule saß und überhaupt nicht anwesend war. Und dann meine Mutter nach 2 Monaten, glaube ich, kam sie in die Schule zu Herrn Pfitzenmeier, so hieß dieser Mensch, den ich bis dahin überhaupt nicht realisiert habe. Ich habe ja nur zum Fenster rausgeguckt. Und dann hat sie ihn ziemlich ungehalten, hat sie ihn gefragt, warum ich keine Hausaufgaben mache. Dann habe ich gedacht, oh gut, jetzt kommt das Tribunal. Und dann fragt dieser wunderbare Herr Pfitzenmeier meine Mutter, was mir schmeckt. Und meine Mutter, ganz verdutzt, ist die Einzige, die Spinat und Spiegeleier isst. Und dann Herr Pfitzmeier, dann gehen Sie mal vor nach Hause, Frau Bräuninger, und machen der Helga Spinat und Spiegeleier. Denn das kann ich nicht für Sie machen. Aber alles andere überlassen Sie mal mir. Was macht denn die Helga mittags, wenn die nicht Hausaufgaben macht? Ah, die spielt Geige. Dann zu mir, Helga, dann bringst du morgen mal deine Geige mit, das wollen wir alle hören. Dann brach ich dir am nächsten Tag meine Geige mit, spielte vor, dann sagt Herr Pfitzmeier vor allen Kindern, so wie du Geige spielst, Helga, lernst du alles andere auch. Rechnen, lesen und schreiben. Und dann war ich irgendwie, ich bin über mich hinausgewachsen, setzte mich an meinen Platz und es war irgendwie, ich fühlte mich irgendwie als ein ganz neuer Mensch. Und in dem Moment habe ich Herrn Pfitzmeier, glaube ich, sowas von geliebt und gesehen. Und hinterher habe ich dann alles für ihn gemacht. Man braucht ja manchmal jemanden, den man so liebt, für den man auch was macht, was einem keinen Spaß macht.
So, und das war jetzt also...
Und das war diese Erfahrung mit dem Herrn Pfitzmeier, war ja ein ganz schlauer Fuchs, wie der, so ein alter Hase, ne? Wie der mich, die ersten Monate habe ich die Buchstaben nicht gelernt. Ich hatte so legasthenische Schwierigkeiten. Für mich sahen die Buchstaben P, D, P, P, D, Q und D sah alles gleich aus, rundes Ding mit dem Stiel dran. Ob das nach links oder rechts, oben oder unten ging, habe ich gar nicht erkannt. E, I, I, E, alles gleich. Und dann hat er mir mit einer sehr guten, ganz einfachen Methode hat er mir geholfen, über diese Schwierigkeiten zu kommen. Das ist so bei Kindern, zwischen 4 und 9 reifen diese ganzen Hirnfunktionen. Mhm. Und manche Kinder, ich bin sehr früh in die Schule gekommen, kommen halt dann in die Schule und dann sehen die halt noch oben, unten, links und rechts, die können diese Raumlage noch nicht so unterscheiden. Aber Herr Pfitzenmeier ging da sehr, sehr liebevoll mit mir um. Und in meinem Psychologiestudium, es gibt ja keine Zufälle, komme ich in ein Projekt, wo der Professor mit solchen Kindern, die das nicht erkennen, die Schrift nicht erkennen, ein Training hatte und hat mit denen gearbeitet. Und dann sagt er, so, Frau Bräuninger, Sie kümmern sich mal um die Kinder. Ich habe mich dann um die Kinder gekümmert. Und dann kam der Professor und sein Assistent und sagten, wo haben Sie denn das gelernt? Und dann habe ich gesagt, wieso mache ich irgendwas, was besonders ist? Ja, sie gehen mit diesen Kindern sehr wertschätzend und unterstützend um. Und also es hat uns aufgefallen, also wie liebevoll sie das machen. Ja, und dann hat mir irgendwas gedämmert. Dann habe ich gedacht, ja, ich mache eigentlich das, wie Herr Pfitzmeier das gemacht hätte. Der muss was Besonderes gemacht haben. Und dann fing ich an, das zu analysieren, zu studieren und auf der Metaebene abzubilden, Methode Pfitzmeier. Und diese Methode Pfitzmeier, darüber habe ich promoviert. Und ich habe dann natürlich auch wirtschaftlich denken, wie ich bin. Ich habe Studierende ausgebildet und diese Studierenden wollte ich ja nicht theoretisch ausbilden, sondern ich wollte die Studierenden mit an Kindern, dass die mit die Erfahrung machen, wie es ist, so einem schwierigen Kind zu helfen. Und so kam die Verschränkung praxisnahe Ausbildung mit kostenlosen Therapieplätzen.
Sie haben ein Institut gegründet auch.
Erst habe ich das von der Uni aus gemacht. Und jetzt kommt dann die Geschichte, wie meine eigene Stiftung entstanden. Also ich habe das von der Uni aus gemacht. Und dann auf einmal hat der Dekan der Universität Essen ein Rundschreiben verfasst. Es dürften nur noch die Ärzte, dürften nur noch mit Patienten in den Universitätsgebäuden arbeiten. Alle anderen müssten aus der Universität raus. Okay. Problem, es ist immer schön, wenn so unerwartete Probleme kommen. Ich nehme den Telefonhörer und rufe Papa an. Sag ich, Papa, ich muss jetzt ein eigenes Institut an der Uni gründen. Ich darf nicht mehr in die Räume. Und dann überlegt mein Vater und sagt, okay, schreib mir mal einen kurzen Businessplan, wie viel Geld du brauchst. Dann überlegen wir. Da habe ich einen Businessplan gemacht und da kam dann raus, dass ich 300.000 D-Mark brauche ich jährlich für dieses Institut, um das, was ich vorher an der Uni machte, dann in dem Institut an der Uni weitermachen zu können. Und da sagt mein Vater, okay, ich glaube, wir gründen dir auch eine Stiftung, dann kannst du schon mal üben, wie das geht. Und dann haben wir 1980 im März meine Helga-Bräuninger-Stiftung eigentlich für die Lehrerfortbildung.
Stiftungszweck.
Ja, mein Stiftungszweck war die Bildung. Und dann wurde es natürlich auch wieder vollkommen unerwartet. Und mein Vater war noch nicht mal 60. Er starb dann im September, im gleichen Jahr 1980, starb er ganz schnell an einem sehr aggressiven Darmkrebs. Und dann hatte ich auf einmal zwei Stiftungen. Weil ich ja dann die Mittelverwendung, also die Bräuninger Stiftung, die Leitung, hatte ich ja dann quasi geerbt.
Sie kamen dann auch wieder zurück nach
Stuttgart? Nicht gleich, so schnell ging das nicht. Ich musste erst noch ein bisschen, ich hatte ja gerade oben angefangen, mein Institut zu gründen, das kann man nicht gleich wieder verlassen. Ich hatte so einen schönen Wewerka-Schreibtisch, wie so ein Schmetterlingflügel. Und mein Büro war so schön. Ich habe dann einige Jahre, bis 1989, habe ich die Bräuninger Stiftung von Essen aus, von meinem Institut ausgeführt. Und das war aber... Dann irgendwie merkte ich, nee, das geht nicht. Du kannst eine Bräuninger Stiftung nur von Stuttgart ausführen. Und habe dann mein Institut, nachdem es florierte und gut lief, übergeben und bin dann nach Stuttgart zurück.
Wenn wir jetzt in der Chronologie oder in Ihrer Biografie bleiben, Frau Bräuninger, da haben wir jetzt also die Stifterin, jetzt haben Sie schon zwei Stiftungen, wir haben die Wissenschaftlerin. Fehlt noch der Coach.
Ja.
Und auch da gibt es wieder natürlich eine biografische Begründung in dem Ganzen. Lebensmotto lautet, ich mache aus jedem Problem eine Geschäftsidee. Ja, Sie sind als Frau bei der Nachfolgefrage übergangen worden sozusagen. Ihr Vater hat ja als Geschäftsführer einen Berufsanfänger damals sozusagen ausgebildet, Willem Vagt Achtmal, der ja dann auch viele, viele Jahre, um nicht sagen Jahrzehnte, auch Geschäftsführer war. Ja, und Sie haben eine Beratungsfirma gegründet, in der es tatsächlich um die Beratung von Unternehmen geht bei der Nachfolgeregelung und vor allem, wenn es sich um Frauen handelt, die da als nächste Generation stehen.
Ja, es gibt ja keine Zufälle im Leben. Es kommt immer alles zweimal. Man trifft sich mehrfach und die Themen kommen immer wieder. So wie mein Grundschulthema wiederkam, kam auch dieses die Female Leadership, also die Führung, die weibliche Führung wieder. Als ich wieder in Stuttgart gelebt habe, wurde ich von renommierten Mittelständlern abends zum Essen eingeladen. Da dachte ich mir, warum lädt er mich da zum Essen ein? Und so nach der Vorspeise kam es dann. Ja, Sie wissen doch, Frau Bräuninger, Sie waren da, kommen da selber aus einer Familie und Sie haben sich auch vorbereitet. Sie wollten ja auch die Firma übernehmen und Ihr Vater hat das damals nicht gemacht. Wissen Sie, ich habe ja auch 3 Kinder und ich habe eine Tochter und der traue ich sie eigentlich zu. Aber ich brauche dringend Hilfe, wie ich das auch in meiner Familie klar mache, wie ich eigentlich jetzt meine Firma übergebe an meine Kinder. So. Und das war dann, fand ich, auch eine spannende Frage, auch ein sehr sympathischer Unternehmer. Und bei dem blieb es nicht. Auf einmal, 2 Wochen kam der Nächste, der mit mir Abendessen ging und der die gleiche Frage stellte. Tja, und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, das wäre doch eigentlich eine neue Geschäftsidee. Na, das ist wohl ein Bedarf, dass solche Mittelständler, vor allem wenn sie Töchter haben, wollen Hilfe, wollen beraten werden. Denn es ist auch, das kann ich dann sagen, das ist überhaupt nicht einfach, wenn da 3 oder 4 Kinder ist, dann den Kindern zu sagen und der ganzen in der Familie das auszusprechen und zu kommunizieren und zu begründen, warum jetzt diese Tochter die Firma übernehmen soll und nicht der Sohn. Das habe ich dann mit vielen, vielen Unternehmerinnen gemacht, da auch eine Menge gelernt. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, von der anderen Seite mal, also nicht jetzt als Nachfolgerin, sondern als Beraterin, als Coach, mit diesen Vätern zu reden, auch mit diesen Töchtern zu reden und vor allem die Familie zu begleiten, dass es keine verletzten Seelen hinterlässt.
Das war 1996, ja. Da haben Sie Successio,
das
ist
heißt
richtig ausgesprochen. Ja. Genau.
Der Successor, der Nachfolger.
Genau, und Erfolg.
Ich habe dann mit 3 Profis, also mit dem Anwalt und mit dem Unternehmensberater und mit dem Banker, wir haben uns zusammengetan, weil ich gedacht habe, ich bin die Psychologin, also ich kann mit den Menschen und die Beratung machen, aber da geht es ja auch noch um eine Firma. Ja, wir brauchen einen Anwalt, einen Banker und einen Unternehmensberater. Und dann mit diesen 3 haben wir zusammen zu 4 diese Firma Successio gegründet. Aber das wollten die Unternehmer nicht haben. Die wollten nicht so in Package so 4 tolle Leute, die gut zusammenarbeiten, Beratung aus einer Hand, sondern die haben dann so ihren Steuerberater gehabt und die haben ja schon einen Anwalt gehabt und dann wollten sie alle nicht wechseln. Sie wollten diese Frau, diese Helga Bräuninger, die sollte ihnen helfen bei den Menschen.
Ah, okay. Also Successio war kein Erfolg?
Erfolg, nein.
Okay.
Wieder aber die Helga Bräuninger Consulting war dann Erfolg.
Gibt es die noch?
Nein, die gibt es nicht mehr. Ich habe mich dann entschieden, altersbedingt das aufzuhören und mache jetzt nur noch Stiftung.
Also Successio war kein Erfolg. Bei allem anderen sind Sie geblieben, vor allem eben bei den Stiftungen. Also es sind 2, die Bräuninger Stiftung und die Helga Bräuninger Stiftung. Sie haben mal gesagt, lasst doch den Stifterinnen mal ein bisschen mehr freie Hand oder hört doch mal ein bisschen mehr da drauf. Gerade in Bezug auf bürgerschaftliches Engagement und auch Dinge, die die Politik, das ist auch so eine Aussage von Ihnen, nicht mehr richten kann. Also Sie sehen da eine ganz, ganz wichtige Rolle von Stiftungen in unserer Gesellschaft.
Ja, ich denke, wir sind der 3. Sektor neben dem Staat und der Wirtschaft. Und wenn ich es mal so in einem Bild beschreiben darf, stelle ich mir die Stiftungen, das sind die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Politik. Und deswegen ist es, finde ich es immer gut, als Stiftung auch mit der Politik gleich von Anfang an zusammenzuarbeiten, dass die auch die Ownership haben und dass man dann gemeinsam was Neues macht. Und dann auch Die Politik bringt die Mittel ein, die sie einbringen kann und die Stiftung alles das, was die Politik so nicht bezahlen kann. Das ist für mich eigentlich meine Vorstellung, wofür wir Stiftungen wirklich brauchen. Wir brauchen sie natürlich auch für karitative Aufgaben, weil die Kirchen immer mehr zurücktreten. Wir brauchen Stiftungen auch für so Highlights, kulturelle Highlights. Das finde ich auch, die nicht sein müssten, aber schön sind. Dafür brauchen wir sie auch. Aber ich habe mich entschlossen, ich bin so der Partner der Politik in dieser Forschungs- und Entwicklungsabteilung fürs Neue, für die Innovation.
Das ist Ihre Helga Bräuninger Stiftung?
Nein, das sind eigentlich das meine Vorstellung von Stiftung. Ja. Und jetzt, was ich mit der Bräuninger Stiftung, mit der Stiftung meines Vaters, habe ich beschlossen, ich bringe die Mittel, die Ressourcen in die Bürgerstiftung Stuttgart ein, aus mehreren Gründen. Einmal wollte ich die Bürgerstiftung Stuttgart, einem Prototyp machen. Was können solche Bürgerstiftungen in der Stadt leisten? Also eben weg von dem rein karitativen, so kirchlich, mildtätig, gemeinnützig, wohltätig. Eher in dem Sinn, dass man eine Plattform hat, wo man die Player, also das sind ja die Unternehmen, ist die Kommune mit diesen ganzen Bürgermeistern und den Ämtern und dann aber auch die Bürger. Wo bringt man diese drei Sektoren, also die Bürger, die Unternehmer und die Politiker, die von der Kommune, wo bringt man die zusammen? Weil diese modernen Probleme der Stadtgesellschaft, die sind so komplex und die sind so teuer und die sind so, kommen so schnell, passieren so schnell. Auf einmal stehen da hunderttausende Flüchtlinge vor der Tür. Da kann sich keine Kommune drauf vorbereiten. Also diese moderne Stadtgesellschaft braucht eine Plattform und braucht eine Verantwortungsgemeinschaft aus den Bürgern, aus der Politik und aus der Wirtschaft. Ja, und das war mein Traum, dass die Bürgerstiftungen diese Plattform werden und dass die Bürgerstiftung Stuttgart den Prototypen bildet.
Mal ein ganz konkretes Beispiel.
Das ist der Kompass. Das ist ein dickes, blaues ein Ringbuch, ein großes. Es wurde alles im Druck vom Klett Verlag gesponsert. Und der Kompass ist für jeden Bürger, der mit der Flüchtlinge begleitet hat, ist er ein Kompass, an welchem Amt der Flüchtling überall sein muss und was er dort von Stempel oder was er dort bestätigt haben muss. Und dieser Kompass entstand mit 14 Ämtern aus Stuttgart, die dann alle im runden Tisch zusammensaßen, große Augen machten, was so ein armer Flüchtling alles hinter sich kriegen muss. Und seit diesem Kompass, den wir gemeinsam erstellt haben mit diesen Ämtern und die Flüchtlingshelfer als Unterlage gekriegt haben, dass sie den durch den Dschungel, diesen Bürokratie-Dschungel führen, da sehe ich, wie wichtig das ist, dass die Bürger mit der Stadt und der Politik und den Unternehmen zusammenarbeiten. Da kommt dann wirklich was richtig Gutes raus.
Frau Bräuninger, für all dieses braucht man Geld. Das haben ja Stifter und Stifterinnen. Sie qua Erbe. Jetzt war dieses Geld aber eigentlich in dem Unternehmen. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal auf Ihren Vater zurückkommen und seine Konstruktion dieser zwei Säulen, also die Heinz-Bräuninger-Stiftung und die Bräuninger-Stiftung. Und dieses Geld, das Ihr Erbe war, das war ja in der Heinz-Bräuninger-Stiftung sozusagen. Jetzt kommt das Jahr 2004 und Helga Bräuninger verkauft ihre Anteile an dem Unternehmen Bräuninger. Ist das richtig?
Ja, ich habe es an Herrn von Achtmal und an Herrn Meilecke meine Anteile verkauft. Dazu musste man aber
Warum?
Es gab das große, schwierige Kaufhaussterben, diese Zeit, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Ich habe dann auch gesehen, dass von 14 Häusern hatten 11 rote Zahlen. Das war so die Zeit, wo es wirklich ganz schwierig war. Wo man sich auch überlegt hat, schließt man Pforzheim? Also es war richtig eine schwere Zeit. Und ich bin damals zu Professor Hommelhoff gegangen. Ich war ja nun auch im Bundesverband Deutscher Stiftungen, war ich auch im Beirat. Ich habe also viel Kontakte gehabt, auch zur Robert-Busch-Stiftung. Und habe mich dann mit den ganzen Anwälten beraten, habe gesagt, Leute, das sieht gar nicht gut aus mit der Stiftung. Denn wenn das Kaufhaus in die Insolvenz geht, dann fallen bei der Stiftung die Rollläden runter. Wir haben ja von den Erträgen aus dem Kaufhaus gelebt. Und dann sagte Professor Hommelhoff zu mir, der damals Dekan war von der Heidelberger Uni. Frau Bräuninger, das interessiert mich total, denn ich bin eigentlich ein Gegner dieser Stiftungs-GmbHs. Und es reizt mich richtig, es fordert mich heraus, Ihre Stiftungs-GmbH aufzulösen, die Stiftung vom Kaufhaus zu trennen. Dann hatte ich also einen Verbündeten an meiner Seite und mit ihm habe ich es dann geschafft, dass wir die Stiftung aufgelöst haben, also diese nicht gemeinnützige. Dann wurde ich dann automatisch die Gesellschafterin, also als Person. Und dann hatte ich alle Anteile, aber ich wollte ja das Kaufhaus nicht führen. Und ich habe dann an Herrn von Achtmal und an Herrn Meilecke habe ich das verkauft. Und dieser Kapitalstock steckt jetzt in der Stiftung.
Das waren 41 Millionen, die Sie damals bekommen
mit einer Nachbesserung und es wurden dann über 50.
Ja. Trotzdem.
Für die damalige Zeit, ich hätte es. Also ich bin ja nun auch Volkswirtin. Wenn man die ganze Berechnung angeguckt hätte, bei 11 Häusern in roten Zahlen, hätte man es auch für 1 Euro verkaufen können, ohne schlechtes Gewissen. Aber ich habe gesagt, Leute, ich will wenigstens so viel Geld haben, dass ich die Stiftung weitermachen kann.
Im Nachhinein, es gab ja dann sogar noch 10 Jahre später noch Gerichtsverfahren aus anderen Gründen, aber die sich da mit dieser Auflösung damals beschäftigt haben, hat sogar das Gericht hier in Stuttgart es als Freundschaftspreis bezeichnet. Also viele, viele Stimmen, die sagen, oh, da ist Helga Bräuninger über den Tisch gezogen worden.
Also Ich wollte das, ich wollte verkaufen. Es ging ja von mir aus und ich bin dann, nachdem ich mit Herrn Hommelhoff den schönen Weg gefunden habe, bin ich dann zu Wilhelm von Achtmalm, mit dem ich mich immer gut verstanden habe, heute gut verstehe. Also es ist eine völlig partnerschaftliche, faire Beziehung und habe gesagt, Pim, ich möchte mich trennen, möchte die Stiftung trennen vom Kaufhaus. Für ihn war das eigentlich viel bequemer. Warum sollte er sich trennen? Er hat ja eigentlich gar keinen, er hatte kein Motiv, aber ich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern, dass du mich da unterstützt und dass du mir hilfst. Und dann habe ich gesagt, also ich bräuchte für die Stiftung eben so viel Geld, dass ich gut weitermachen kann, dass die Stift, dass das Kaufhaus gut weitergeht. Ich will euch auch nicht, ich will euch nicht überfordern, aber ich will einfach eine Trennung haben, dass es beiden gut geht. Ja.
Jetzt de facto gehört dieses Bräuninger Kaufhaus jetzt zwei Familien, nämlich Wilhelm von Achtmalm, der Familie von Achtmalm und der Familie von Wienand Meilecke, der Testamentsvollstrecker ihres Vaters war. Ist damit nicht der Wille ihres Vaters sozusagen ad absurdum geführt? Er wollte nie, dass das Kaufhaus noch einmal ein Spielball von Familien wird.
Ich habe damals innere Gespräche mit ihm geführt und habe gesagt, Papa, was rätst du mir jetzt? Jetzt bin ich in so einer Situation und wenn ich jetzt mich nicht trenne mit der Stiftung, die Stiftung nicht abgrenze vom Kaufhaus, dann kann das Böse für mich enden. Und ich bin auch überzeugt, dass es schon in der damaligen Zeit der unternehmerische Geist von Wilhelm von Achtmalm war, der das Kaufhaus in diese Premium-Klasse brachte. Das ist natürlich ein unternehmerisches Risiko und die Stiftung als Stifter, als Stiftung sind die nicht so dieses unternehmerische Risiko eingegangen. Und habe ich in Zwiegesprächen mit meinem Vater und habe ich das Gefühl gehabt, er stimmt mir zu.
Also keine Spätrache?
Nein.
Sind Sie?
Ich bin niemand, der sich rächt. Ich bin eher neutestamentarisch. Wenn man die auf die linke Backe haut, dann halt noch die rechte hin. Ich bin eher in der Nächstenliebe und im Mitgefühl.
Aber ist das so ein Schnitt gewesen, auch mit Ihrer Familie, dann nochmal ein zusätzlicher?
Nein.
Auch nicht.
Nein.
Es gibt so einen blinden Punkt, jetzt, weil wir jetzt gerade bei Familie sind, will ich das noch einfügen, Helga Bräuninger, weil Sie auch sagen, Sie sind ein politisch motivierter Mensch, natürlich auch an der Geschichte interessiert und informiert. Ihr Großvater, den Sie nicht mehr kennengelernt haben, er starb 1947, als Sie geboren sind, Alfred Bräuninger. Der gilt heute, wenn man sich das alles so anschaut, als strammer Nationalsozialist. 32 gleich in die Partei eingetreten, von 35 bis 45 NSDAP-Reichsrat im Stuttgarter Gemeinderat. Er hat sehr günstig von jüdischen Eigentümern ein Wohn- und Geschäftshaus gekauft. Er hat Zwangsarbeiter beschäftigt. Wie gehen Sie mit diesem Stück Ihrer Familiengeschichte um?
Da war für mich wichtig, das näher zu verstehen, diese ganze Komplexität. Das war eins meiner ersten richtig großen Themen für die Bräuninger Stiftung. Also der Nationalsozialismus, was haben wir heute noch für Nachwirkungen des Nationalsozialismus auf unsere Mentalität? Und da habe ich dann, meine erste Veranstaltung war mit Klaus von Donani im Hamburger Gästehaus, wo wir Jan Poljakow, den jüdischen Historiker, und Saskia Smirgel, die Psychoanalytikerin, die Französische, eingeladen haben nach Hamburg und mit meinem Team an Psychoanalytikern. Und von Stuttgart kam der Bürgermeister, unser Oberbürgermeister Rommel. Na, und wir hatten 3 Tage lang intensivste Gespräche über die damalige Zeit, was das mit den Menschen gemacht hat und was es eigentlich, wie das heute noch auf uns wirkt, auf Deutschland. Damit habe ich mich sehr beschäftigt und ich denke, mit dieser Reihe, unserer Stiftungsreihe, wo es auch sehr gute Bücher entstanden sind, ja, das war so mein Beitrag zur Aufarbeitung. Mit dem Geld vom Bräuninger.
Ja, politisch motiviert, politisch engagiert. Sind Sie in einer Partei?
Nein. Warum ich stehe nicht? Den Grünen nahe, aber ich bin in keiner Partei. Ich bin auch in keiner Kirche und stehe dem Buddhismus nahe.
Das müssen wir jetzt noch mal ein bisschen vertiefen, Helga Bräuninger. Jetzt kommen wir doch noch mal zu der Frau, die Orte hat, an denen man Kraft tankt, die morgens aufsteht und erst mal meditiert und Yoga macht. Sie fühlen sich auch, haben Sie mir gesagt, besser denn je. Sie sind im 76. Lebensjahr. Ja, woher kommt diese Kraft?
Ich bin ein Energiebündel. Und ich denke, was mich nähert und was mir, glaube ich, ganz viel Kraft gibt, ist dieser Potenzialblick. Also ich gucke eben nicht im Problemblick auf die Welt, sondern ich gucke im Potenzialblick. Ich lasse Herausforderungen und Unerwartetes an mich ran. Ich habe, glaube ich, ein sehr gutes, tief verankertes Selbstwertgefühl. Wenn dann einer so kommt von oben herab oder mich klein macht, dann werde ich gleich, wehre ich mich, werde ich rebellisch. Und jetzt erfüllt mich ein ganz großes Gefühl an Dankbarkeit, dass ich so ein wunderbares Leben leben konnte. Und die Möglichkeiten, die ich hatte, auch das Erbe, ich denke, das habe ich gut genutzt. Ich habe viel gekriegt, ich habe viel gegeben. Und das ist so auch eine buddhistische Weisheit. Was du gibst, kommt zu dir zurück. Ja, also ich habe viel gekriegt, viel gegeben und es kommt irgendwie ganz viel zu mir zurück. Und ja, Glück ist auch so ein abgedroschenes Wort, Zufriedenheit. Ich freue mich, dass ich älter werde und ich erlebe das jetzt als Zugabe und ich bin gesund und ich bin energiegeladen. Ja, das ist schon ein Geschenk. Über das bin ich unendlich dankbar.
Und Sie haben zwei Plätze in der Welt, von denen Sie sagen, das sind Kraftorte. Das eine ist eine Insel in Kanada, Ihre eigene Insel.
Herzförmig klein, wie so drei Fußballfelder groß. Man kann drumherum laufen und drumherum schwimmen, wenn man fit ist. Ja, die habe ich 1986 habe ich die erworben. Und ich habe erst selber da drauf gelebt mit meinen Stiefkindern. Und als die dann aber alle Flüge waren und ich dachte, oh Gott, so eine große Insel, was machst du mit der? Habe ich dann einen meiner Mitarbeiter aus der Bräuninger Stiftung eingeladen und habe gesagt, Volker, komm, da machst du mir, hilfst du mir jetzt einen schönen Prospekt zu machen, die verkaufe ich jetzt. Und dann kommt der Mitarbeiter Volker Hahn am nächsten Tag zum Frühstück und sagt, hey, bist du verrückt, das verkaufen wir nie. Da machen wir jetzt Stiftungsprojekte. Und dann wurde dieser Ort wurde dann ein Begegnungsort, haben wir dann auch noch Häuser drauf gebaut. Und der Volker Hahn, der damals noch ganz jung war, hat dann 22 Jahre lang bis heute, diesen Ort gemanagt und diese Mosen Island als einen Begegnungsort geführt.
Also wenn man sich die Bilder anschaut, das ist einmal ein schöner Wohnen im kanadischen Landhausstil. Ja. Die Insel liegt in Ontario, also am Muskoka Lake.
Ja, und viele Stiftungen, die Bosch-Stiftung, die BMW-Stiftung, aber auch kanadische Stiftungen wie die McConnell Foundation oder auch GIZ, also viele Organisationen, Vereine oder sind alle dort gewesen. Ich denke, es haben sich viele Menschen, kennen die Insel und immer wenn einer Rosen Island sagt, dann leuchten die Augen.
Und Sie haben zumindest in der Vergangenheit 3 Monate im Jahr dort verbracht. Ja. Machen Sie immer noch?
Nein, weil wir jetzt die Insel nach Corona, konnte ich ja nicht mehr. Okay. Wir haben jetzt die Insel dem Center of Social Innovation in Toronto übergeben. Die betreiben das jetzt. Und wir überlegen auch, wie wir die Zukunft gestalten, ob die das übernehmen und kaufen. Also ist eben auch eine Umbruchssituation. Wie geht's weiter?
Es gibt ja aber auch schon einen zweiten Ort, wo Sie Kraft schöpfen, der ist ein bisschen näher. Sie sind ja 2010 nach Berlin umgezogen, zum großen Unwohl der Stuttgarter, die schon schrien, Helga verlässt uns. Haben Sie ja nicht ganz getan. Und haben dort in der Nähe von Berlin mit Ihrem, jetzt kommt's nochmal, Frau Bräuninger, dritten Ehemann.
Ja.
Ja, auch dieses
Haar. Ja, zweimal geschieden. Ja. Genau. Keine eigenen Kinder, dafür 6 Stiefkinder. Und mit den meisten noch in sehr gutem Kontakt.
Ja, mit dem dritten Ehemann haben Sie da auch 2011 geheiratet. Paretz, das ist der Kraftort. So 40 Kilometer von Berlin entfernt. Ja. Und auch da war es wieder der Zufall, der Sie dahin geführt hat.
Ja, war der Zufall, hat mich Markus Hipp eingeladen, als ich dann gesagt habe, in so einer Beiratssitzung, ach, irgendwie will ich in Stuttgart nicht alt werden. Es war Stuttgart 21, das war auch mein Mann als Architekt, der viel in Stuttgart gebaut hat, viel für Mercedes gebaut hat, der dieses am Salzufer, dieses Gebäude in Berlin gebaut hat und der zu mir auch gesagt hat, Berlin ist so schön, warum gehen wir nicht nach Berlin? Also frage ich Markus Hipp, Markus, ich wusste, er wohnt in Paretz. Kannst du uns nicht mal einladen und dass wir mal so gucken, wie du lebst? Und er sagte Markus, und dann mein Nachbar gegenüber verkauft sein Haus. Komm doch mal und guck. Tja, sind wir am 8. Mai 2008 sind wir nach Berlin geflogen. Und wir haben Markus Hipp besucht in seinem Storchenhof. Und es war einer dieser wunderbaren Brandenburger Frühlingstage, Frühsommertage. Stahlblauer Himmel. ein Storch in einem Nest oben und dann lagen auf dem Hof lagen so Hunde und ein kleines und so ein kleines Wildschwein, so ein Frischling, was irgendwie gefunden wurde bei den Hunden und leckte die Schnauze und dann sind über diese Hunde und Frischlingknäuel, die da zusammen lagen im Hof, sind die Katzen gestolpert und da habe ich gedacht, wo Menschen und Tiere im Frieden zusammenleben, das muss das Paradies sein. Und dass mein Mann in dieses alte Haus, was zum Verkauf stand, reingegangen. Ich habe gedacht, ich gehe besser gar nicht rein. Ich setze mich in den Garten, ich setze mich unter den Nussbaum und meditiere. Und guck, ist das ein Ort, der mich haben will? Kommt da Kraft für mich, die ich brauche? Ja, und da kam die Kraft und das haben wir gekauft. Das war der Anfang. Dann kam die Paritzer Scheune, dann kam die Paritz-Akademie und zum Schluss das vierte Bauprojekt, die Ketziner Mitte, wo der Bürgermeister meinen Mann überzeugt hat, er müsse doch seine Ketziner Mitte, ein kompletter Ruinenhaufen retten. Und diesen Ruinenhaufen konnte ich aber nicht mehr mit Stiftungsmitteln retten. Das habe ich dann privat gemacht als private Investorin. Ich bin heute, also habe ich ein kleines Hotel, habe eine Gastronomie, vermiete an die Sparkasse schöne Räume. So.
Und die Paritzer sind wieder mit Ihnen versöhnt. Es gab mal eine ganz kurze Irritation, als Sie nämlich, wie Sie schon eben gerade aufgeführt haben, hier ein Haus kauften, dort eine Scheune kauften.
Die kauft ganz Paritz auf.
Genau, die Wessi kommt. Und
was ist denn eine Stiftung? Die haben nicht verstanden, was eine Stiftung ist. Alle Häuser in Paritz gehören ja der Stiftung. Zwei davon gehören der Stiftung Paritz, die wir gegründet haben, mit dem Zweck, denkmalgeschützte Substanz zu erwerben und sie öffentlich zur Verfügung zu stellen. Und die Paritz Akademie hat meine Helga Breuninger Stiftung als den Ort, wo der Potenzialblick geübt wird, ja.
gebaut. Aber ich dachte so bei mir, wie konnte Helga Breuninger das passieren mit ihrer ganzen Erfahrung von Begegnungen und Beziehungen und runde Tische, dass sie da ihrem Naturell gefolgt sind, nämlich überschwänglich und zupackend, dass die Paritzer da erst einmal etwas irritiert waren.
Ich habe die Paritzer mitgenommen, ich hatte Bürgergespräche gemacht. Mein Mann und ich haben eingeladen zum Kennenlernen von uns, also das, da haben noch keine Stiftung gegründet, sondern da haben wir dieses Haus gekauft und wir haben eingeladen, die Paritzer, dass sie uns kennenlernen und dass wir erzählen, was wir da machen. Und so haben wir uns schon vorgestellt, denen, und die haben es auch irgendwie am Anfang akzeptiert, aber es ist, denke ich, die Menschen im Osten sind so oft über den Tisch gezogen worden, die sind so oft verletzt worden. Da haben so viele Wessis erzählt, das Blaue vom Himmel erzählt, was da nicht gestimmt hat. Und dass dann immer wieder auch ein Misstrauen hochkam. Aber ich sage Ihnen, wie wir das geheilt haben. Wie wir das Misstrauen ist jetzt endgültig, glaube ich, ist bei den meisten weg, indem mein Mann, kurz vor seinem 80. Geburtstag, hat er für die Paritzer einen Holzbackofen, also ein ganz großer, wunderschöner Holzbackofen. Einen Bausatz haben wir in Baden-Württemberg bei Herrn Häusler bestellt. Dann kam das mit einem riesigen Wagen angefahren und mein Mann hat ein großes Dach gezimmert, ist auf die Leiter gestiegen, hat es sich nicht gescheut, dieses tolle Dach zu machen, den Holzbackofen, diesen Bausatz aufzusetzen. Und jetzt hat das Dorf einen Gemeinschaftsholzbackofen, wo ich mitbacke als in der Backgruppe und jetzt ist es, glaube ich, geheilt.
Also Helga Breuninger und ihr Mann Volker Donat in Paritz. Ist das jetzt der letzte Ort, also der Heimatort für Helga Breuninger? Oder wie sehen Sie Ihre Zukunft?
Ja, ich fühle mich dort sehr, sehr wohl. Und der Blick über die Havellandschaft und das Wasser. Und inzwischen fühle ich mich da zu Hause. Und die Menschen sind sehr freundlich. Und es hat mir auch gut getan, mit den Menschen dort diese Begegnungen, das Misstrauen auch auszuhalten. Und es ist schon sehr schön, wenn ich mit denen da gemeinsam am Backtag bin. Wir probieren, ich bin die Knäckebrotfrau. Ich mache immer neue Knäckebrote und alle probieren jetzt meine Rezepte. Es macht schon viel Spaß. Aber ich bin auch gerne hier.
Ich wollte es gerade sagen, Sie sind ja regelmäßig dann doch noch in Stuttgart, hier in Ihrer Wohnung, mittendrin. Geschehen. Gehen Sie dann auch schon mal zu Breuninger shoppen?
Ja, natürlich. Es kommt am Samstag dran. Samstag
also, ist Shopping-Tag. Sehen Sie, Ihr Vater war ja schon wirklich ein Pionier. Er hat in Deutschland das Kartensystem zum Bezahlen eingeführt. Und wer mehr Umsatz macht, der steigt im Kundenranking. Welche Karte hat denn Helga Breuninger?
Platin.
Also, geoutet.
Also mein Breuninger ist, muss man sagen, es ist einfach ein toller Laden. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, denke ich immer, es ist eine gute Atmosphäre und es ist einfach, es ist die Verführung pur.
Und ohne Wehmut sagen Sie das?
Ja. Ich denke, die haben einfach einen guten Job gemacht. Also von achtmal einfach Hut ab, das ist einfach gut gemacht und auch jetzt, wie es weitergeht, auch die Geschäftsführer machen einfach einen guten Job.
Und nochmal an Ihren Vater gerichtet, Heinz Bräuninger, hätten Sie es als Frau auch so gut gemacht?
Ja, ich glaube, jetzt auch so gut gemacht. Und ich bin froh, dass sie einander so gut gemacht haben und jetzt nicht auf die Probe gestellt wurde. Ich hätte natürlich schon sehr kühne Dinge ausprobiert, die hätten auch in die Hose gehen können.
Also unterm Strich, Helga Bräuninger.
Ich bin zufrieden, es ist gut.